Wissen Sie, was am Mittwoch ist? Aschermittwoch. Und noch was, glaube ich. Valentinstag. Ja, hast du nicht gewusst, oder? Siehst du? Da schenkt man sich Blumen. Also vergiss die Blumen nicht am Mittwoch. Gell? Das geht auf einen alten Brauch zurück. Im alten Rom soll der heilige Valentin im 3. Jahrhundert Paare getraut haben nach christlichem Ritus. Das war strengstens verboten. Er hat es trotzdem gemacht. Und dann hat er den Paaren Blumen geschenkt aus seinem Garten. Blumen als Zeichen der Liebe. Guck mal hier ungefähr sowas hier. Ist nicht schön? Die Jahreslosung passt richtig gut zum Valentinstag, finde ich. Denn viele Brautpaare wählen sich diesen Vers aus als Trauspruch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also ich finde es wirklich einen schönen Satz. Mir hat er gleich richtig gut gefallen und ich hatte auch gleich den Wunsch, da ein Lied drauf zu schreiben. Und dann habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen näher damit befasst und dann habe ich aber festgestellt, die Jahreslosung ist nicht nur schön, sie ist auch ganz schön schwierig. Da steht nämlich alles, was ihr tut. Da steht nicht dies und das oder manches, was ihr tut, sondern alles. Und alles bedeutet ja, ich tue auch das mit Liebe, was ich nicht so gerne tue. Und ich müsste auch, sollte den Menschen mit Liebe begegnen, die jetzt bei mir nicht so liebevolle Gefühle auslösen. Kriege ich das hin? Eignet sich die Jahreslosung als Vorsatz für 2024? Ich sag euch was, es ist ein Nachsatz. Es ist Gott sei Dank kein Vorsatz. Es ist ein Nachsatz. Er steht ganz am Ende vom berühmten Brief des Paulus an die Korinther. Also für mich persönlich ist diese Jahreslosung schon etwas Besonderes. Und das hat was damit zu tun, wer diesen Satz sagt. Paulus. Der hieß doch früher mal Saulus. Und Saulus hätte ich mit dem Thema Liebe nicht in Verbindung gebracht. Saulus ist ein richtiger Fundi, ein richtiger Hardliner. Für ihn ist ganz klar, es gibt nur einen Gott, nur ein gültiges Gesetz, nur einen Glauben. Und wer das nicht einsieht und das nicht glaubt, den muss man bekehren. Und wer sich nicht bekehren lässt, den muss man bekämpfen. Und wenn das auch nicht hilft, dann muss man ihn eben beseitigen. Er sorgt dafür, dass Christen in ihren Wohnungen aufgespürt und verhaftet werden. Und er ist auch dabei, als Stephanus gesteinigt wird. Und die Existenz der ersten Christen ist für ihn ein Dorn im Auge. Er würde diese Sekte am liebsten zerstören. Also, wer den zum Freund hat, der braucht keine Feinde mehr. Und dieser Mensch, der redet plötzlich von der Liebe. Ist das überhaupt glaubwürdig? Also ich weiß es, dass viele Christen am Anfang ihm seine Bekehrung nicht abgekauft haben. Die haben gedacht, der schleicht sich bei uns ein und dann schlägt er zu. Aber wie konnte der sich so schnell verändern? Als alter Therapeut, ehrlich gesagt, interessiert mich das, wie ein Mensch sich so schnell verändern kann. Denn man braucht ja kein Therapeut zu sein, um zu wissen, wir tun uns nicht so leicht mit Veränderungen. Wie lange haben die guten Vorsätze gehalten dieses Jahr? Also bei mir ist immer so, Neujahr bis Heilige Drei Könige halte ich locker durch. Und dann brauche ich Hilfe. Diese Geschichte ist ja hinlänglich bekannt. Paulus vor Damaskus, aus heiterem Himmel umgibt ihn plötzlich so ein gleißendes Licht und eine Stimme spricht zu ihm: Warum verfolgst du mich? Und Saulus geht zu Boden. Er kann nicht mehr alleine gehen. Er blickt nicht mehr durch. Er wird blind. Und die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit der Liebe in Person, schlägt ihm gewaltig auf den Magen. Der kann 3 Tage nichts mehr zu sich nehmen. Ich finde an dieser Geschichte interessant, wie Jesus mit ihm spricht. Jesus, die Liebe in Person, droht ihm nicht, sagt nicht: Du, lass es lieber sein mit dem Verfolgen, sonst wirst du es noch bereuen. Ja? Keine Drohung, keine Verurteilung, keine Ermahnung, einfach nur diese Frage: Warum verfolgst du mich? Also für mich klingt das fast so, als wollte Jesus mit ihm ins Gespräch kommen. Sag mal, was ist eigentlich los bei dir? Warum bist du so hart geworden und so brutal? Was ist passiert, dass du Menschen so leiden lässt? Ich vermute, dass diese Begegnung mit Jesus für ihn unangenehm war, eine richtige Erschütterung, denn er hat von einem Moment auf den anderen gemerkt, das, was ich bisher geglaubt habe, wovon ich zutiefst überzeugt war, wofür ich gekämpft habe, das stimmt ja gar nicht. Ich war ja auf dem Holzweg. Und ich denke, das kann jeder nachfühlen, der auch schon mal auf dem Holzweg war und gemerkt hat, ich muss mich korrigieren, hat was nicht gestimmt. Schön ist sowas nicht. Und die Begegnung mit Jesus hat Paulus grundlegend verändert. Aus Hass wird Liebe, aus Saulus wird Paulus. Sehr spannend auch, an wen sich Paulus wendet mit dieser Jahreslosung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es geht um die Christen in der Gemeinde in Korinth. Klar, es ist der berühmte Korintherbrief. Paulus hat diese Gemeinde selbst gegründet und er hat auch da einige Zeit gelebt. Und zu Zeiten von Paulus ist Korinth eine sehr bedeutende Hafenstadt. Sie ist kosmopolitisch, multikulti, interreligiös und sehr reich. Hier kommt alles zusammen, was es im Römischen Reich so gibt, an Philosophien, an Göttern, an Religionen, an Lebensweisheiten. Und was auch sehr interessant ist, diese Stadt ist bekannt für den freizügigen Lebensstil seiner Bewohner. Das Wort korinthisieren, ist in der Antike der Inbegriff für einen ausschweifenden Lebensstil. Also, ziemlich harter Boden für eine Gemeindegründung. Und die Leute hier kommen nicht nur aus unterschiedlichen Kulturen, sie kommen auch aus allen Gesellschaftsschichten. Und das macht die Sache auch nicht einfacher. Und in dieser Gemeinde in Korinth, da brodelt es. Es gibt Gruppenbildung, es wird heftigst diskutiert und gestritten. Und ich habe mal genau hingeguckt, es sind Themen, um die, die sich da kabbeln, die kommen uns auch bekannt vor. Also es geht zum Beispiel um die Frage, was dürfen Christen und was dürfen Christen nicht? Was ist erlaubt und was nicht? Und wie ist es mit dem Abendmahl? Wie feiert man das richtig? Wie ist da das richtige Verständnis? Und wie ist es eigentlich mit der Auferstehung von Jesus? Muss man das wörtlich nehmen oder ist es mehr ein Bild? Und natürlich die Frage auch noch, wie soll man denn die Geistesgaben praktizieren? Welche sind denn die wichtigsten? Und wie macht man das im Gottesdienst? Und aus dem Brief erfahren wir, dass diese Debatten da oft sehr rechthaberisch und unversöhnlich geführt wurden. Da kann ich es gut verstehen, dass Paulus dieser Gemeinde ins Tagebuch schreibt: Liebe Korinther, die Gemeinde ist nicht nur eine Ansammlung von Individualisten. Ihr seid der Leib des lebendigen Christus. Ihr müsst ja nicht immer einer Meinung sein, aber passt auf, dass ihr den Leib nicht zerreißt. Und hört bitte auf, in Fragen der Glaubensausübung den Narzissmus des feinen Unterschiedes zu pflegen. Das bringt überhaupt nichts. Konzentriert euch auf das, was euch verbindet, auf Jesus. Denn einen anderen Grund kann niemand legen. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ein ehemaliger Hassprediger versucht, einer zerstrittenen Gruppe von Christen sind Leute, die der mal verfolgt hat, denen versucht er etwas über die Liebe beizubringen. Das hat doch was, oder? Wer denkt sich sowas aus? Die Frage ist nun, was meint Paulus, wenn er sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Was meint er mit Liebe? Liebe ist ja, wie soll ich sagen, ein weiträumiger Begriff. Jeder sehnt sich irgendwie danach, aber jeder kann sich auch was ganz anderes darunter vorstellen. Wenn ich jetzt wissen will, wie Paulus über die Liebe denkt, dann bin ich eigentlich im Korintherbrief genau richtig. Ich muss nur ein paar Seiten zurückblättern und schon bin ich beim Hohen Lied der Liebe. Wir haben es ja schon gehabt heute in der Schriftlesung. Also, was versteht Paulus unter Liebe? Was möchte er den Korinthern mitteilen? Paulus sagt, die Liebe ist geduldig. Also, liebe Korinther, seid auch ihr geduldig miteinander. Es geht nicht alles so schnell. Geduld tut euch Not. Und seid freundlich zueinander. Ein freundliches Wort ist doch manchmal wie ein Sonnenstrahl. Und ereifert euch nicht. Geht nicht gleich unter die Decke, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Bleibt sachlich. Und seid nicht neidisch aufeinander. Neid kommt ja oft aus dem Vergleichen. Und wenn jemand sich mit anderen vergleicht, ist es ganz oft das Ende der Zufriedenheit. Lasst es bleiben, seid nicht neidisch aufeinander und spielt euch nicht auf. Macht euch nicht größer und wichtiger, als ihr seid. Gott beurteilt niemanden danach, was er vorweisen kann oder was er erreicht hat. Und seid nicht taktlos. Taktlosigkeit und Respektlosigkeit liegen ja dicht beieinander. Und beides sind echt Beziehungskiller, ne? Und es ist ja, glaube ich, hat auch seinen guten Grund. Wir haben doch hier irgendwo so eine Stele stehen, da steht doch auch Respekt drauf, ne? Ganz wichtig. Sucht nicht den eigenen Vorteil. Haut euch nicht übers Ohr. Geht fair miteinander um. Und seid nicht nachtragend. Seid zur Vergebung bereit. Christen leben nun mal von der Vergebung. Und trotz aller Unterschiedlichkeit, ertragt und vertragt euch. Die Liebe glaubt alles. Also seid nicht misstrauisch, geht vertrauensvoll miteinander um. Und immer hofft die Liebe. Denkt daran, liebe Korinther, für die Liebe gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich finde, das klingt gut. Das gefällt mir. Wenn Menschen das beherzigen, da wo Menschen danach leben, ich glaube, da lässt sich gut leben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in einer perfekten Welt mit perfekten Menschen ganz gut funktionieren müsste. Ihr wisst, was ich meine? Gut. Ja, Paulus, wenn wir das mal einer Realitätsprüfung unterziehen, was du da dir vorstellst, ja, wenn wir das übersetzen sollen, in unserem Leben überhaupt mal umsetzen wollen, dass das mal, ja, wie soll man das machen? Hat Paulus da ein bisschen die rosa Brille auf? Hat er vergessen, wie wir so ticken normalerweise? Na klar, die Liebe ist geduldig. Es ist wohl so. Aber Geduld braucht Zeit. Wer hat Zeit? Tut mir leid, keine Zeit. Den Satz habe ich schon sehr oft gesagt und habe ihn schon sehr oft gehört. Wer hat denn noch Zeit für Geduld? Und die Liebe ist freundlich, ja, das ist sie. Aber heißt das Ärger runterschlucken? Immer nur lächeln? Immer vergnügt? Und sie sucht nicht ihren Vorteil. Hat Paulus übersehen, wie schnell das bei uns geht, dass wir uns benachteiligt fühlen? Zu kurz gekommen oder ungerecht behandelt? Und dann noch auf den Vorteil verzichten? Das ist steil. Die Liebe ist nicht taktlos. Nein, das ist sie nicht. Aber heißt das, dass sich keiner mehr über mich ärgern darf? Und sie ist nicht nachtragend. Heißt das, Schwamm drüber, egal was passiert ist? Und sie ereifert sich nicht. Aber ist es nicht manchmal nötig, auf den Tisch zu hauen, mal laut zu werden, ein Machtwort zu sprechen? Und die Liebe glaubt alles. Mal unter uns. Soll ich wirklich alles glauben? Kann ich aber ganz schön reinfallen, oder? Also wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich Paulus gerne mal was fragen. Ich würde den mal fragen, findest du nicht auch, dass die Strecke zwischen dem hohen Lied der Liebe und dem hohen Lied der Opferrolle nicht sehr kurz ist? Wenn man so lebt, wird man da nicht ganz schnell zum Loser? Da wäre ich mal gespannt, was er mir darauf antworten würde. Vielleicht würde er Folgendes sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist auch was dran. Und es gibt nur einen Menschen, der diese Art von Liebe wirklich gelebt hat. Und das ist Jesus. Und ja, es stimmt. Sein Weg wurde brutal durchkreuzt. Und am Ende sah er aus wie der große Verlierer. Aber es sah nur so aus. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass das, was da passiert ist am Kreuz, keine Niederlage war, sondern ein großer Sieg. Und ja, es stimmt. Vieles auf dieser Welt wird scheitern, vieles wird untergehen. Die Liebe bleibt. Die überlebt sogar noch den Tod. Vielleicht hätte er so oder so ähnlich gesprochen. Paulus geht es darum, dass diese Gemeinde in Korinth sich nicht trennt. Darum rät er ihnen, liebevoll miteinander umzugehen. Und so wie ich Paulus einschätze, geht es ihm auch um ein gottgefälliges Leben. Gott ist nun mal die Liebe in Person und er legt uns ans Herz, auch so liebevoll miteinander umzugehen. Es geht aber noch um einen anderen Aspekt. Und der wird manchmal übersehen. Hermann Hesse sagt es so: Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Ich kenne überhaupt keinen Menschen, der das nicht von sich sagen würde: Ich möchte glücklich sein. Ich möchte, dass mein Leben glückt. Und ich bin überzeugt, dass Gott das auch möchte, dass wir glücklich sind und dass wir vor allen Dingen unserem Glück nicht selbst im Wege stehen. Durch Lieblosigkeit, denn Lieblosigkeit macht unglücklich. Und zwar alle Beteiligten. Ich habe ein Buch in die Finger bekommen, da hieß es sogar, Lieblosigkeit macht krank. In der Bibel kommt der Begriff Liebe mindestens 300 Mal vor. Ist das ein Zufall? Gott möchte, dass wir glücklich sind in diesem Leben, bei allem, was es auch so an Schwierigkeiten mit sich bringt. Und dass wir unserem Glück nicht selbst im Weg stehen. Außerdem sagt Hesse, den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe. Das heißt, je mehr wir zu lieben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. Ich weiß nicht, wie oft die Frage nach dem Sinn des Lebens schon gestellt worden ist und wie oft sie auch unbeantwortet geblieben ist. Ich weiß es nicht. Das Leben wird sinnvoll durch die Liebe. Lieblosigkeit macht keinen Sinn. Da kommt nichts Gutes bei raus. Wären das nicht zwei gute Gründe, dass wir uns immer wieder auf den Weg machen, auf den Weg der Liebe, damit wir den Sinn unseres Lebens nicht verfehlen und dass unser Leben glückt? Auch wenn wir zugeben müssen, es funktioniert nicht immer. Wir kommen an die Grenzen unserer Liebesfähigkeit. Und dann merken wir natürlich auch sehr schnell, Liebe ist nicht unbedingt eine Gefühlssache mit Schmetterlingen im Bauch. Liebe ist etwas, für das wir uns wahrscheinlich immer wieder neu entscheiden müssen und was wir auch einüben müssen. Wahrscheinlich immer wieder neu, unser ganzes Leben lang. Ja. Und manchmal müssen wir einfach sagen, Herr, erbarme dich. Wir kriegen es oft nicht hin. Liebe üben. Wir sollen Liebe üben, wo man sich hasst, sagt Franziskus in seinem berühmten Gebet. Liebe üben, ausüben einerseits und immer wieder neu einüben. Ich komme langsam zum Schluss. 600 Jahre vor Christus hat im alten China ein weiser Philosoph gelebt mit dem schönen Namen Lao Tse. Der weiß noch nichts von Jesus, der weiß noch nichts von Paulus, der weiß nichts von Korinther 13 und die Jahreslosung kennt er auch nicht. Aber ich stelle mir vor, wenn der die Jahreslosung gelesen hätte, der hätte sofort verstanden, worum es geht. Und vermutlich, vielleicht hätte er sich sogar zum Christentum bekehrt. Denn für ihn ist ganz klar, Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Und Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Und Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Wissen ohne Liebe macht rechthaberisch. Erfolg ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Darum, in diesem Sinne, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich wünsche uns das für dieses Jahr und auch darüber hinaus, dass wir immer wieder liebevolle Momente erleben. Sinnerfüllte Momente und auch glückliche Momente. Und ich wünsche uns das sehr, dass wir diesem großen Ziel, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ein Stück näher kommen. Danke fürs lange Zuhören. Amen.